Liebe Freunde, Ernest Hemingway hat sie geschrieben, jene vielgelesene, oft zitiert und sogar verfilmte Geschichte, Der alte Mann und das Meer. Ein armer Fischer wartet auf das große Glück seines Lebens und jeden Tag knotet er seinen Kahn los, treibt ihn mit harten Ruderschlägen hinaus auf das offene Meer und schleudert seinen Angelhaken in die Fluten. Aber nach langen Stunden kehrt er müde, nur mit einem Eimer kleiner Fische zurück, die ihm kaum das Auskommen sichern. Der Mann setzt seine Hoffnung auf den nächsten Tag. Wieder rudert er hinaus und wieder dreht er unbefriedigt ab. Dieses zermürbende Pendeln zwischen Erwartung und Enttäuschung geht jahrelang, bis er eines Tages den großen Fisch fängt. Ein Prachtstier geht ihm an die Leine. Damit hat er für den Rest seines Lebens ausgesorgt. Ein Fang wie noch nie. Aber auf dem Weg zurück kommen die Haie. Er kämpft und schlägt und sticht und rudert. Die Raubtiere jedoch fressen den Fisch zu weißen Knochen. Und als er schließlich sein Boot in den Hafen bugsiert, hat er nur noch ein Skelett an der Leine. Leben heißt Hoffnung begraben. Damit ist doch ein Gefühl umschrieben, das uns keineswegs fremd ist. Wer wartet nicht auf das große Glück seines Lebens? Jeden Morgen knoten wir den Lebenskahn los, treiben ihn mit den besten Vorsätzen hinaus und fangen nach Geld und Ehre und Liebe. Alle Welt trägt einen Wunsch mit sich, hat Ernesto Cardenal, dieser Dichter und Sozialkritiker, geschrieben. Viele Wünsche, Unendlichkeit von Wünschen. Noch ein Gläschen, noch ein Stück Kuchen, noch ein Blick, noch ein Wort, noch ein Kuss, noch ein Buch, noch eine Reise. Aber nach langen Stunden kehren wir am Abend müde, aber mit dem Eingeständnis zurück, dieser Tag hat es nicht gebracht. Und so setzen wir unsere Hoffnung auf den nächsten Tag. Wieder fahren wir hinaus und wieder kehren wir unbefriedigt zurück. Unser Leben ist ein zermürbendes Pendeln zwischen Erwartung und Enttäuschung, auch dann, wenn wir meinen, der große Wurf sei uns gelungen. Einer angelt sich ein Mädchen. Mit ihr meint er, für den Rest des Lebens ausgesorgt zu haben. Ein Fang wie noch nie. Aber kaum ist er im Ehehafen gelandet, da sieht er nur noch die Reste seines Glücks. Freundschaft als Skelett der Hoffnung. Ehe als Skelett der Hoffnung. Beruf als Skelett der Hoffnung. Der Prediger in der Bibel hatte recht. Meine Augen sehen nur Haschen nach Wind. Euripides hatte recht. Dunkel sind alle Wege. Fontane hatte recht. Leben heißt Hoffnung begraben. Der alte Mann und das Meer, das ist ja unsere Geschichte. Aber es gibt noch eine andere Geschichte. Der Evangelist Johannes zum Beispiel hat eine geschrieben, jene vielgelesene, oft zitierte und in der Kunst unzählige Male dargestellte Geschichte, der junge Mann und das Meer. So könnte man doch die Speisung der 5000 auch einmal lesen. Ein Ausleger vermutete in dem Buben mit dem Brot in der Tasche einen Heranwachsenden, der auf das große Glück des Himmels gewartet habe. Am Galiläischen Meer sei er unterwegs gewesen. Der große Pendelschlag seines Lebens ging von der Erwartung zur Erfüllung. Da stand er eines Tages vor diesem Herrn. Seine Augen wurden groß und weit. Im Dunkel sah er Licht. Im Zweifel entdeckte er Gewissheit. Im Fragen entdeckte er eine Antwort. In Jesus erkannte er die Hoffnung der Welt. Nur steht das in Johannes 6 so nicht. Man sollte sich immer an Auslegungen und nicht an Hineinlegungen halten. Also an Exegesen und nicht an Eisegesen oder Eislergesen. Überhaupt nicht. Johannäische Texte konzentrieren sich in heiliger Einseitigkeit auf die Person Jesu Christi. Trotzdem hat er mit jener Unterstreichung recht. Hoffnung ist kein blauer Dunst, sondern eine Person. Er formuliert nur biblische Wahrheit. Hoffnung ist keine Gefühlssache, sondern eine Personalsache. Er zitiert damit den Aposteln. Jesus Christus ist unsere Hoffnung, 1. Timotheus 1. Wer zu dieser Hoffnung berufen ist, der tappt nicht im Dunkeln, sondern erkennt das Licht der Welt. Der greift nicht ins Leere, sondern ergreift die Hand. Der begräbt seine Hoffnung nicht, sondern begründet sie neu. Zur Hoffnung berufen heißt also zuerst zu Gott gerufen, der gut macht. Das war 1. Mose 8. Zu Gott gerufen, der satt macht. Das ist Johannes 6. Und zu Gott gerufen, der neu macht. Das morgen Offenbarung 21. Und nun lese ich. Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, daran die Stadt Tiberias liegt. Und es zog ihm viel Volks nach, darum, dass sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich selbst mit seinen Jüngern. Es war aber nahe an Ostern der Judenfest, nach Ostern der Judenfest. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volks zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, dass diese essen? Da sagte er aber, ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, wie er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug unter sie, dass ein jeglicher ein wenig nehme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das unter so viele? Jesus aber sprach, schaffet, dass das Volk sich lagere. Es war aber so viel Gras an dem Ort, da lagerten sich bei 5000 Mann. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, wie viel sie wollten. Da sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, dass nichts umkomme. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die übrig blieben denen, die gespeist wurden. Da nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus merkte, dass sie kommen würden und ihn greifen, damit sie ihn zum König machten, entwich er abermals auf den Berg, er selbst alleine. Das Ostufer am Galiläischen Meer war kein Ausflugsgebiet. Niemand zog es in diese einsame und hügelige Wüstenei. Der Besucherstrom floss in andere Richtung. Trotzdem war ein langer Menschenzug gerade dorthin unterwegs. Einige waren eilig aufgebrochen, andere wollten nichts versäumen und schlossen sich an. Väter warfen den Hammer weg, Mütter packten ihre Kinder, Alte griffen nach dem Stock. Ganze Familien marschierten Richtung Osten. Wenn viele marschieren, marschiert man mit. Wenn viele ziehen, dann zieht man mit. Die Masse übt immer einen gefährlichen Sog aus. Auch daran müssen wir hier denken. Die Masse übt immer einen gefährlichen Sog aus. Die Anziehung der Masse, auch der Menschenmasse, ist eine Wirklichkeit. Es zog viel Volks nach, heißt es in Vers 2. Auslöser dieses Auszugs war Jesus, der vorausgezogen war. Ihn hat es immer wieder in die Stille und Abgeschiedenheit gezogen. Nun aber war er zum Zugpferd geworden. Bisher machte er keine Schlagzeilen. Wenn es ein bisschen Stunk gab, dann war es nur ein kleiner Sturm im galiläischen Wasserglas, der schnell wieder verebbte. Nun aber war er in aller Munde. Jesus arbeitete nicht im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Für unsere Form der Wahlpropaganda hatte er überhaupt keine Antenne. Nun aber war er als ganz große Nummer propagiert. Warum eigentlich? Nun, die Geschichte vom Teich Bethesda hatte sich herumgesprochen. Johannes berichtete sie nicht umsonst direkt vor unserem Kapitel. Und in Vers 2 nimmt er nämlich darauf Bezug. Hast du's noch nicht gehört? Mögen sie einander in Tiberias und Magdala und Kapernaum erzählt haben. 38 Jahre lang lag dieser Mann auf seiner Matratze, bewegungslos wie ein Stock und verlassen wie ein Stein. Kein Mensch schob ihn über den Beckenrand ins sprudelnde Heilwasser. Er war ja eben abgeschoben, diese Hoffnungslosigkeit in Person. Und auf einmal stand dieser Jesus vor ihm. Plötzlich war dieser Wanderprediger an jenem Ort aufgetaucht. Willst du gesund werden, hatte er gefragt. Der Langzeitkranke ist derart überrascht, dass er vergisst, Ja zu sagen. Und stattdessen legt er seine alte Platte auf und erzählt die Krankheitsgeschichte, wie er sie schon 100.000 Mal erzählt hat. Jesus aber befiehlt, steh auf und nimm dein Bett. Kaum zu glauben aber war. Der Mann schultert seine Matratze und trägt dieses Zeichen der Hoffnungslosigkeit durch die Straßen Jerusalems. Hast du schon so etwas einmal gehört? Die Leute sind außer sich. Nicht nur ein Schwätzer, der große Sprüche klopft. Nicht nur ein Schwindler, dessen Schecks keine Deckung haben. Nicht nur ein Zauberer, der ein paar Kaninchen aus dem Zylinder zaubern kann. Nein, ein Mann, der gesund machen kann. Und wer einen von der Matratze holt und befiehlt, aufzustehen, der kann doch noch ganz anderes auf die Füße stellen. Der kann den verfluchten Besatzungssoldaten endlich Füße machen. Der kann den am Boden liegenden auf die Füße helfen. Der kann mitten im Elend Fuß fassen. Dieser Jesus kann alles machen. Der Hunger nach dem großen Macher ging um, der alles machen kann, was wir nicht machen können. Die Sehnsucht nach dem strahlenden Führer brach auf, der endlich wieder führt, wo wir führungslos dahinschlittern. Der Ruf nach dem starken Mann wurde laut, der mit einem Schlage die Machtfrage in der Welt löst. Das kennen wir doch auch. Der Name Jesus ist in. Er füllt die Gazetten der Presse und wird als Titelheld in Monsterfilmen abgedreht. Man verkauft ihn so, wie man Zigaretten und Kaugummi verkauft. Jesus, der Revolutionär, der durch Umsturz die Welt gerechter macht. Jesus, der Rechtsanwalt, der für die Unterdrückten und Entrechteten plädiert. Jesus, der Wunderdoktor, der die Drogenszene ausräumt. Jesus, der Superstar, der einen mitreißt. In Jesus sahen sie damals den großen Macher, den strahlenden Führer, den starken Mann, eben jenen Machthaber, der nicht mehr die Butter vom Brot nimmt, sondern mit dem Zuckerbrot seiner Krafttaten dies unser Leben endlich versüßt. Und deshalb brachen sie auf. Auch ein 6- bis 7-stündiger Fußmarsch um die Nordspitze des Sees wurde ihnen nicht zu viel. Alle Strapazen waren angesichts dieser Hoffnung vergessen, dass einer da ist, der machen kann. Und Jesus machte etwas, obwohl er eigentlich nichts machen wollte. Mit seinen Jüngern hatte er sich abgesetzt und wie in Matthäus 5 auf einen Berg hinaufgesetzt. Immer wieder hat er solche Pausezeichen eingesetzt, um die Verbindung zu seinem Vater und zu seinen Jüngern ganz eng zu halten. Die pausenlose Betriebsnudelei in Sachen Glauben ist erst eine Erfindung unseres Jahrzehnts. Aber kaum waren diese 13 zur Ruhe gekommen, da hob Jesus seine Augen auf und sieht. Weitere 5000 Leute haben diesen stillen Ruheplatz zu einem lauten Lagerplatz umfunktioniert. Aber Jesus sieht nicht nur eine sich schiebende und schubsende Menge, die sich um günstige Vorderplätze balgt. Er sieht nicht nur eine sich hin und her bewegende Masse, die den großen Auftritt erwartet. Jesus sieht nie die Menge oder die Masse, sondern immer nur den Menschen. Sein Sehen ist anders als unser Sehen. Wir bleiben bei einem Anblick hängen. Manchmal haben wir sogar einen Überblick. Jesus aber hat den Durchblick. Er sieht, was im Menschen ist. Er sieht, was die Menschen hergetrieben hat. Er sieht, was die Menschen nun von ihm erwarten. Er sieht ihr verlangendes Herz, aber auch ihren knurrenden Magen. Jesus sieht, was dran ist. Jetzt muss nicht die Macht, sondern die Magenfrage gelöst werden. Jetzt muss nicht ein Verlangen gestillt, sondern der Bauch gefüllt werden. Jetzt muss nicht mit markigen Worten ein Volk abgespeist, sondern es mit einem Ranken Brot abgefüttert werden. Bert Brecht passt gar nicht so schlecht an diese Stelle. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brotleib sich ihr Teil zu schneiden. Deshalb macht Jesus etwas anderes, als was von ihm erwartet wurde. Er macht statt Zuckerbrot Schwarzbrot, statt einem Vesperbrot Abendbrot und statt nur Magenbrot Lebensbrot. Daran möchte ich Sie durch diesen Text führen. Zum Ersten, statt Zuckerbrot Schwarzbrot. Keiner hatte sich auf eine längere Tour eingestellt. Niemand hatte sich um die Marschverpflegung gekümmert. Der Brotbeutel mit Gerstenbrot und Ziegenkäse, der blieb zu Hause. Man war ja nur so mitgelaufen und glaubte, bis zum Einbruch der Nacht wieder zu Hause zu sein. Aber jetzt wurden die Schatten und die Mägen lang und an einen langen Rückweg war überhaupt nicht mehr zu denken. Jesus bekümmerte diese angespannte Versorgungslage, deshalb kümmerte er sich um das Essen. Gott hat sich immer darum gekümmert. In der heißen Wüste pfiff das Volk Israel aus dem letzten Loch. Tagelange Märsche durch die Steinwüste und ständige Scharmützel mit anderen Landfahrern hatte sie mürbe gemacht. Aber die Katastrophe kam, als das Brot alle war. Warum hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeholt? Brüllten sie ihren Führer an. Und dann regnete es Brot vom Himmel und sie brauchten ihr Manna nur noch aufzulesen. Oder wissen Sie noch, in der tiefen Felsschlucht endete der Fluchtweg des Propheten Elia. Königliche Häscher hätten viel für seinen Kopf gegeben. Er konnte auch nicht für einen Augenblick sein Versteck verlassen. Und als er nichts mehr zu beißen hatte, da kreisten Raben über seinem Kopf. Genau an der Stelle, wo sich Fuchs und Has gute Nacht sagen, warfen sie Brot und Fleischhappen zielgenau ab. Dieses krächzende Gesindel musste für den Mann Koch und Kellner spielen. Oder in einer schlechten Lehmhütte kratzte eine Witwe das letzte Mehl aus dem Fach, um für sich und ihren Sohn die Henkersmahlzeit auszubacken. Die wochenlange Dürre hatte alles niedergebrannt, aber das Mehlfach wurde nicht leer und im Wirtshaus der armen Witwe erfuhren es die Nachbarn. Die Hungrigen füllt er mit Gütern, Lukas 1, 53. Gott will keine Hungerleider. Nein, Gott will keine Hungerleider. Leere Mägen fechten ihn an. Dem Hunger in der Welt soll mit dem Brot für die Welt begegnet werden. Dahinter steht kein kleinlicher Gottesbegriff, wie es der Leutnant Ernst Wurche in Walter Flexens Novelle Der Wanderer zwischen zwei Welten meint. Man soll doch nach der Hand Gottes greifen und nicht nach den Pfennigen in seiner Hand. Aber das ist die Größe unseres Gottes, der sich so tief herablässt und uns dort abholt, wo sich die Nöte unseres Lebens kreuzen. Wir loben doch gewiss den Gott, der Sonne und Monden in Bahnen hält, aber am größten ist er dort, wo er um meins Brot besorgt ist. Ihm ist unser Mittagessen ein Anliegen. Ihm ist unser Vesper wichtig. Ihm sind unsere Ernährungsprobleme nicht gleichgültig. Er leidet an unserer miserablen Umverteilung der Nahrungsreserven, die trotz genügender Menge Millionen vor leeren Schüsseln sitzen lässt. Er leidet an der schändlichen Denaturierung von Lebensmitteln, die kurzerhand mit dem Löffelbagger untergepflügt werden und vergammeln. Er leidet an der unverständlichen Einstellung seiner Geschöpfe, die, und so hat es ein Schweizer Landwirtschaftsexperte festgestellt, die Ausbeutung der Meeresnahrung nicht vorantreiben, wo ein Hektar mehr ebenso viel Nährstoffe liefern könne wie die gleiche Fläche Festland. Unser Versagen ist nicht seine Schuld. Der Hunger in der Welt muss auf unser Schuldkonto abgebucht werden. Jesus kümmert sich um das Essen. Und deshalb fragt er seine aufgeschreckten Jünger, wo kaufen wir Brot, dass diese essen? Was stellen wir an, dass diese nicht aus den Sandalen kippen? Wie kann die Versorgung der Menschen sichergestellt werden? Philippus schaut nach den Finanzen. Er knüpft dem Judas den Beutel ab. Schon am Gewicht merkt er, dass in der Zentralkasse Ebbe ist. Genau 200 Silbergroschen bringt er zusammen. Es gibt pro Nase nicht einmal einen roten Pfennig. Der Kassensturz macht den Philippus bestürzt. Mit dem Geld können wir nicht einmal die hohlen Säle füllen. Die Finanzdecke ist absolut zu knapp. Nun schaut Andreas nach den Reserven. Vielleicht haben sich doch einige ein Stück Brot und eine Scheibe Wurst eingesteckt. Wenn zusammengelegt wird, könnte jeder wenigstens eine kleine Portion abbekommen. Dieses Wüstenpicknick würde aufs Erste eine Katastrophe abwenden. Aber die schnelle Umfrage unter den Angekommenen bringt eine Fehlanzeige. Außer 5 Broten und 2 Fischen, die man bei einem jungen Mann requiriert hat, ist nichts vorhanden. Das Sammelergebnis macht den Andreas traurig. 5 belegte Fischbrötchen sind das Zubrot eines Landarbeiters, das er sich zwischen Frühstück und Mittagessen in den Mund schiebt. Das reicht doch hinten und vorne nicht. 5000 Leute und 5 Wecken. Was ist das unter so viele? So ist das immer. Wenn wir auf unsere Finanzen und unsere Reserven schauen, 2 Milliarden hungernde Menschen und das Sammelergebnis von Brot für die Welt? Kleine Fische. 2 Milliarden hungernde Menschen und das Bemühen von Miseria? Kleine Fische. 2 Milliarden hungernde Menschen und alle gut gemeinten Aktionen für die dritte Welt zusammengenommen? Kleine Fische. Unzureichende Mittel. Kümmerliche Versuche. Der Hunger wächst. Die Not wird größer. Und wir können nichts tun. In Sachen Welthunger sind wir anscheinend total überforderte Leute. Der Blick auf unsere Möglichkeiten erlaubt nur den einen resignierenden Satz. Was ist das unter so viele? Gott sei Dank gibt es noch einen anderen Blick. Und den will uns jetzt der Evangelist Johannes öffnen. Sein ganzes Buch ist der überlange Zeigefinger auf den Christus, der die alleinige Mitte ist. Dieser Herr steht erst am Anfang, wenn wir schon am Ende mit unserem Latein sind. Dieser Meister übernimmt nicht unseren sogenannten Realismus, der meistens doch nur ein verkappter Pessimismus ist. Er kommandiert, wo wir schon kapituliert haben. Schaffet, dass das Volk sich lagere. Auf dem Gras sollen sie sich bequem machen. Plätze werden ausgesucht, Jacken werden ausgezogen, Kinder werden draufgesetzt, so wie beim Gottesdienst im Grünen oder hier bei dieser Schachtel hocket sie in dieser Halle. Dann auf einmal kehrt Ruhe ein. Jesus nimmt das lächerlich geringe Vesper, faltet die Hände, dankt, geht durch die Reihen und verteilt. Jeder kann essen, so viel er will. Der Vorrat scheint unerschöpflich. Schließlich haben alle genug. Aus dem Vesperbrot des einen wird das Abendbrot für alle. Das ist das Zweite. Bitte, das war kein zauberhafter Hokuspokus. Das war kein märchenhaftes Tischlein deck dich. Das war das glaubhafte Eingreifen des lebendigen Gottes, der Menschen satt macht. Der Vorgang ist unserer rationalen Erklärung entzogen. Wunder können nur betend bedacht und nur betend berichtet werden. Vielleicht so, wie Friedrich Hiller, der schwäbische Paul Gerhardt von der Ostalb, der um 1700 unendlich viel Schweres durchlitten hat. Weil er seine Stimme verlor und nicht mehr predigen konnte, wollte ihn seine Kirche entlassen. Mit Frau und 11 Kindern nagte er am Hungertuch. Trotzdem machte er jene Erfahrung, die die Leute damals auch machten. Und er fasste sie in diese 3 kurzen Verslein, die wir noch in unserem Gesangbuch haben. Wenn wir von Tag zu Tagen, was da ist, überschlagen und rechnen dann die Menge, dann sind wir im Gedränge. Doch wenn wir mit Vertrauen auf seine Hände schauen, so nährt uns aller Wegen uns ein geheimer Segen. Wie dieses mag geschehen, Das kann man nicht verstehen. Allein man sieht am Ende, es ging durch Gottes Hände. Es geht durch Gottes Hände, wenn Menschen satt werden. Es geht durch Gottes Hände, wenn wir heute Mittag uns zu Tisch setzen können. Es geht durch Gottes Hände, wenn wir einen anständigen Job und unser Auskommen haben. Es geht durch Gottes Hände, wenn wir gesund sind und arbeiten können. Es geht hier um eine Mengenlehre, die wir kapieren müssen. Schon die alte Mengenlehre in der Schule ist schwer, ich weiß. Meine Buben wollten sie mir erklären. Schnittmengen und Teilmengen, Grundmengen und Vereinigungsmengen. Aber in meinem Kopf vermengte sich dies alles. Und ich musste dem Hiller recht geben und rechnen dann die Menge, dann sind wir im Gedränge. Aber Freunde, diese neue Mengenlehre ist noch viel schwieriger. Sie steht im Gegensatz zur üblichen Rechenlehre, denn dort ist 7 minus 7 gleich 0. Hier aber ist 7 minus 7 gleich 5000. Die Natur könnte ein Lehrbuch dafür sein. Aus einer Kartoffel, die wir hergeben, werden 10 Kartoffeln. Aus einem Korn werden 50 Körner. Aus einem Kern ein ganzer Baum. So werden aus 5 Broten und 2 Fischen, also 7 Teilen, 5000 Portionen. Ich könnte mir denken, dass der junge Mann seine Marschverpflegung nicht mit dem freudigsten Gesicht den suchenden Jüngern ausgeliefert hat. Schließlich hat er es nicht umsonst in die Tasche gesteckt. Der kluge Mann baut vor, wir alle hängen doch an dem, was wir in der Tasche haben. Wir kleben daran und es klebt an uns. Patex ist dran und Uhu hart. Statt fröhliche Geber sind wir alle traurige Knicker. Trotzdem gibt er. Und trotzdem gibt er, weil dieser Herr darum gebeten hat und so kann vielen gegeben werden und er wird auch noch satt. Sogar 12 Körbe bleiben über. Der junge Mann hat hoffentlich für sein Leben gelernt, dass Jesu Mengenlehre keine Milchmädchenrechnung, sondern eine Mathematik ist, mit der man auch heute noch rechnen kann. Und das sollten Sie hier auch wieder lernen. Nicht so, wie ich es meinen Buben am Mittagstisch einmal lehren wollte. Kartoffeln dampften aus der Schüssel, aber meine Buben zogen den Mund schief und schielten nach dem Nachtisch. Schon wieder Kartoffel, das in Stuttgart, schon wieder Kartoffel. Weil eine handgreifliche Lektion nicht mehr zeitgemäß ist, wenigstens außerhalb Bayerns. Weil also eine handgreifliche Lektion nicht mehr zeitgemäß ist, erzählte ich aus meiner Jugendzeit. Mit dem Handkarren zogen wir los, um Menschen zu finden, die mit uns ihre Kartoffeln teilten. 20 Kilometer zu Fuß über die Landstraße. Zum Frühstück gab es nur Röstkartoffel ohne Fett und eine Scheibe Brot. Hunger hatten wir, Bärenhunger. Meine Sprösslinge, hoffnungslose Sprösslinge, die hörten bei den Jugenderinnerungen eines alten Mannes aufmerksam zu, aber ihre Augen schienen zu fragen, Papa, war das vor oder nach Christus? Nein, das war vor 34 Jahren. Meine Generation müsste noch wissen, dass das tägliche Brot auf dem Tisch alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist. Aber diese Generation darf nicht den Fehler machen und altväterlich ermahnen, wenn ihr wüsstet, was wir erlebt haben, dann würdet ihr anders mit dem Brot umgehen. Damit imponieren wir nicht. Keine Generation soll mit dem moralischen Zeigefinger auf die erfahrene Not zurückweisen, sondern mit dem johannäischen Zeigefinger auf diesen barmherzigen Gott hinweisen, der mit seiner Hand Brot vermehrt. Luther sagte von ihm, dass er ein glühender Backofen voller Liebe sei. Darin werden keine kleinen Brötchen gebacken. Daraus kommt das Brot für die Welt. Sicher ist unser Teilen und Geben keine Voraussetzung für dieses Wunder. Alle Wunder sind voraussetzungslos. Aber Geben und Teilen ist eine Konsequenz. Weil einer gab, konnten viele nehmen. Weil einer schenkte, konnten viele beschenkt werden. Weil einer seine Taschen leerte, konnten viele den Magen füllen. Und wir haben doch mehr in der Tasche als Salzheringe und trockenes Brot. Was haben wir alle in den letzten Jahren eingesackt? Jeder hat mehr als genug. Was könnte passieren, wenn auch wir wieder tief in die Taschen griffen? Wie viel könnte verteilt werden, wenn wir zum Teilen wieder bereit sind? Welches Picknick könnte veranstaltet werden, wenn der Herr über unseren Gaben dankte? Jesu Wunder sind nicht unwiederholbar. Die Leute damals waren außer sich. Ihre Erwartungen wurden noch übertroffen. Nicht nur ein freundlicher Brötchengeber, sondern ein strahlender Brotmacher. Das ist unser Mann. Jener fast unheimliche Geist der Einigkeit greift um sich. Das ist unser Held. Jenes undefinierbare Kollektivbewusstsein schloss die Masse zusammen. Das ist unser König. Bei uns brüllten sie schon, als einer mit dem Autobahnbau die Arbeitslosigkeit wegschaffte. Führerbefehl, wir folgen dir. Damals aber wurde Gratisbrot herbeigeschafft. Kein Wunder, dass sie bei diesem Wunder geschlossen schrien, einer, der satt macht, ist der Allergrößte. Die von tausend getragene Begeisterungswelle flutete auf Jesus zu und trug ihn nicht hoch, sondern zerschellte an ihm. Er entwich wieder auf den Berg, er selbst allein. Warum dieser Rückzug? Jesus hätte ihnen doch mit vernünftiger Rede klar machen können, dass er nicht in die Reihe gnädiger Brotherren dieser Erde gehört, so als Glied zwischen Pharao und Nebukadnezar und Kaiser Augustus, die alle auch Brot auf den Laden legten. Schaltet mich doch nicht den Großen dieser Welt gleich. Oder Jesus hätte ihnen doch mit einem eindringlichen Appell einsichtig machen können, dass er es gar nicht nötig habe, von ihnen auf den Schild gehoben zu werden. Ich bin schon König von Gottes Gnaden und brauche nicht noch König von Menschengnaden sein. Aber es gibt Situationen, in denen Reden und Appelle nichts mehr fruchten. Eine aufgebrachte Menge ist unfähig zu hören. Das Kollektiv hat keine Ohren mehr. Wenn sie ihn nicht greifen können, begreift es vielleicht der eine oder andere, dass er kein Brotkönig sein will. Ein Wirtschaftswunder ist nicht seine Sache. Er will mehr geben. Der Mensch lebt nicht von Kalorien allein. Das Menschsein geht im biologischen und ökonomischen nicht auf. Die menschliche Hoffnung ist doch keine Hundehoffnung, die durch den Rand des Fressnapfes begrenzt ist. Weil unsere Lebensmittel als Mittel zum Leben nicht genügen. Deshalb ist Jesus gekommen, dass wir das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin das Brot des Lebens, erklärt er später. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Kapitel 6, 35. Zum Magenbrot gibt er das Lebensbrot. Das ist das Letzte. Es stimmt schon, dass unser Hunger nach Leben nicht dann aufhört, wenn unser Hunger nach Brot gestillt ist. Das tägliche Einerlei ist doch zu wenig. Aufstehen, essen, arbeiten, essen, Feierabend essen, schlafen gehen, essen. Das ist der Rhythmus einer Ameise. Und Behagen und Glück als Selbstzweck, so hat es Albert Einstein gesagt, sei das Ideal einer Schweineherde. Das tägliche Geschäft ist auch zu wenig.
Hermann Kasak hat es in seinem Buch Die Stadt hinter dem Strom eindeutig beschrieben. Auf dem Markt wird bis zum Abend gehandelt und getauscht. Aber sieh, am Ende landen alle Dinge wieder beim ursprünglichen Besitzer. Zwei Riesenfabriken arbeiten in Schichten. Die eine macht aus Staub Kunststeine. Und woher bezieht sie das Rohmaterial? Von der zweiten Fabrik, die Kunststeine zu Staub zermalmt. In der Kantine wird endlos und gierig gegessen und keiner wird satt. Das tägliche Vergnügen ist erst recht zu wenig. Manche fliehen aus dem täglichen Einerlei zum Stammtisch, in die Diskothek, in den Rausch, zu den Drogen oder ganz am Ende in den Selbstmord. Es kann doch nicht der Sinn des Lebens sein, es zu zerstören. Wir leben doch nicht, um nicht zu leben. Ernesto Cardenal hat es so formuliert, und hören Sie noch einmal diesen Satz. Alle Welt trägt einen Wunsch mit sich, viele Wünsche, eine Unendlichkeit von Wünschen. Noch ein Gläschen, noch ein Kuchen, noch ein Blick, noch ein Wort, noch ein Kuss, noch ein Buch. Der Mensch denkt immer, mit ein wenig mehr hätte er schon genug. Aber immer wünscht er da noch mehr und mehr. Wir können überdrüssig werden, aber niemals satt.
Jesus kennt auch diesen Hunger. Und deshalb war er nicht nur der Veranstalter eines Abendessens, sondern der Gastgeber eines Abendmahls. Das fast versteckte, aber bei Johannes überaus bedeutungsvolle Sätzlein in Vers 4 deutet darauf hin, es war aber nahe Ostern, der Judenfest. Das Johannesevangelium hat sonst keinen Abendmahlsbericht. Die Kirche hat schon immer diese Worte auf das Abendmahl hinausgelegt. Die Mahlgemeinschaft am Galiläischen Meer deutet auf die Tischgemeinschaft in Jerusalem. Wieder nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Im Abendmahl wird Lebensbrot verteilt, von dem Jesus sagt, dass es eine Speise sei, die nicht vergänglich ist, sondern die da bleibt zum ewigen Leben. Liebe Freunde, ein junger Mann meinte, ach, gehen Sie weg. Die Welt des Abendmahls ist mir ferner als die Ammoniten der Kreidezeit. Er fasst damit den weit verbreiteten Eindruck in Worte. Wenn uns Bekannte zu einem Cocktail einladen, dann sind wir geehrt. Wenn uns Freunde bei einer Party dabei haben wollen, dann sind wir high. Und wenn uns der Herr zu Tische bittet, dann sind wir verlegen und winken freundlich ab. Gerade dort aber bietet er sich an. Nehmet, esset, das ist mein Leib. Diese Einladung ist offen. Jeder ist angesprochen. Heute Morgen sind alle gemeint. Die Leute, mit denen der Herr zum ersten Mal getafelt hat, waren keine Spitzenleute. Sie hatten nichts gemeinsam mit der jüdischen High Society. Die Jünger am grünen Donnerstag hatten keine Titel und keine Leistungen vorzuweisen. Sie waren Fürsorgeempfänger ihres Herrn. Nicht einmal einen Konfirmandenspruch besaßen sie. Nur eines hatten die Jünger vorzuweisen, nämlich die Einladung, kommet her zu mir. Wir alle haben diese Einladung zum Mahl. Keiner kann sagen, dass sie ihm nicht gilt. Im Abendmahl ereignet sich Gemeinschaft mit dem Herrn. Und wo diese Gemeinschaft zustande kommt, ist wieder Gemeinschaft untereinander möglich. Abendmahl ist Zeichen und Verwirklichung der Gemeinschaft. Das Abendmahl ist nicht nur der Ort, an dem sich Brüder zusammenfinden, sondern der Ort, an dem Bruderschaft entsteht. Bei uns wurstelt doch jeder alleine weiter. Viele fühlen sich missverstanden. Einsamkeit ist die Zeitkrankheit. Warum hören Sie heute Morgen nicht diese Einladung? Nehmet, esset. Abendmahl führt zum Wunder der Gemeinschaft von solchen, die erfahren haben, wer Jesus hat, ist still und satt. Ich danke Ihnen.